Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Herzlich willkommen zurück im Einfach Erfolgreich Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Interview-Episode. Heute, wie jedes Mal, ein sehr besonderer Gast. Ich sage schon mal und sagt alle mit mir zusammen ein herzliches Willkommen hier im Einfach Erfolgreich Podcast, Daniel Ruhmel. Hallo.
Hallo, Hajo. Hallo alle da draußen. Ich freue mich, hier zu sein.
Genau. Wir wissen noch gar nicht so ganz genau, worauf wir uns freuen. Deswegen, als ich geschaut habe, wie ließe sich der Daniel wohl anmoderieren, und du hast mir ja netterweise ein paar Hinweise gegeben, was dir so wichtig ist, habe ich mich tatsächlich, ich weiß nicht an welche Klasse erinnert gefühlt, aber das war der Deutschunterricht. Irgendwann haben wir Goethe 1 gelesen. Da stehe ich nur nicht armer Tor, stand da was mit der ganzen Studiererei, heiße Magister, heiß Doktor. Daniel, du hast extremst viel gemacht. Da möchten wir nicht alles im Detail drauf eingehen, aber damit die Menschen wissen, mit wie viel geballtem Wissen wir es heute zu tun haben. Du hast Mathe studiert, du hast Philosophie studiert, reicht noch nicht, du hast Theologie studiert. Dann kam Buddhismus noch dazu. Ich glaube, den Teil hatte Goethe und Faust nicht ganz so auf dem Schirm. Du warst nicht nur in Deutschland unterwegs, du warst in China und in Japan und ich meine sogar über dem anderen Teich auch, also in Amerika unterwegs. Und das reicht ja alles noch nicht, deswegen hast du auch noch irgendwie eine Ausbildung als Logotherapeut, als Existenzanalytiker. Also erstmal willkommen hier, das ganze Wissen, das dürfen wir auch mal sortieren. Was ist es denn, was dich so wissensdurstig sein lässt? Weshalb reicht nicht eine, vielleicht zwei oder von mir aus auch noch eine dritte Ausbildung? Weshalb müssen das so viele unterschiedliche Einflüsse sein?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich führe das ein bisschen auf meinen Charakter zurück. Also mir ist immer schnell langweilig. Und wenn ich ein paar Jahre was gemacht habe, ich versuche alles zu Ende zu machen. Also ich habe, glaube ich, bisher nichts angefangen, was ich nicht wirklich zu Ende gemacht habe, auch wenn es manchmal wehgetan hat. Aber weil mir halt sehr schnell langweilig wird, fange ich dann immer mal wieder was Neues an, was ich zu Ende mache. Das ist mir tatsächlich dann einige Male passiert. Und ich bin mittlerweile 42, das heißt, ich habe das einige Male getan. Und das ist dann das Ergebnis davon. Was mich so wissensdurstig gemacht hat, ist tatsächlich, glaube ich, mein Blick auf die Welt gewesen. Schon als Kind ist mir das aufgefallen, dass ich die Dinge, die so selbstverständlich sind, nie als selbstverständlich akzeptieren konnte. Alleine schon die Tatsache, dass ich so da bin, dass da andere rumlaufen, die auch Menschen sind, dass es da Bäume gibt, und das alles schien irgendwie selbstverständlich für die Menschen um mich herum zu sein. Und für mich war es das nie. Und ich habe schon immer, glaube ich, viele Fragen gestellt und habe mir dann immer wieder unterschiedliche Fächer gesucht, die mir das, was da ist, aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet haben. Und ich habe erlebt, dass das Freude macht mit der Zeit.
Du hast ja wahrscheinlich auch ein bisschen Übung, dich nochmal neu an ganz neue Dinge heranzutasten und zu wagen. Jetzt hast du gesagt, du hast alles zu Ende gebracht. Ich nehme mal an, du meinst damit, ich habe eine Ausbildung angefangen, ich habe eine Ausbildung zu Ende geführt. Das ist für die regelmäßigen Hörer, die wissen, eine von den Definitionen, die ich für Erfolg nehme, ist, wir nehmen uns Dinge vor und wir schließen sie ab. Oder zumindest beobachten wir uns, wie wir sie umsetzen wollen. Das ist ja das eine, so eine Ausbildung anzufangen und dann erfolgreich abzuschließen oder zumindest überhaupt abzuschließen. Hast du denn auch was damit gemacht jeweils? Oder ist das einfach nur schön?
Mit manchen Dingen tatsächlich nicht. Also ich habe in Mathematik, irgendwann kam Banachraumtheorie, und ich fand das immer noch faszinierend, aber ich habe denken gelernt in der Mathematik, aber ich habe mit Mathematik nichts mehr gemacht, außer dass ich jetzt in der Lage bin, meinem Sohn im Gymnasium, glaube ich, gut weiterzuhelfen. Aber ich habe damit nicht mehr viel gemacht. Es wird viele Seminare geben, mit denen ich kaum mehr was gemacht habe. Mhm. Aber das war auch wirklich nie so Sinn der Sache, dass man damit halt ewig etwas tut. Es bringt einen immer einen Schritt weiter. Und es ist ganz eigentümlich, ich begleite viele StudentInnen auch in meinem jetzigen Job und die spiegeln mir manchmal, dass die immer merken, dass je mehr sie wissen, desto mehr Lücken tauchen auf. Und ich glaube, das ist das Ding, dass es dann halt wirklich immer weitergeht, dass man aber manchmal Dinge hinter sich lässt und dass dann man irgendwann, ich habe da mal gesagt, so mit 40 fing das bei mir an, dass die Dinge wirklich angefangen haben, miteinander zu sprechen, auch in mir, und dass sich ein großes Ganzes ergeben hat, auf das ich jetzt in der Lage bin, ansatzweise zurückzugreifen. Ja.
Ja, da kommen mir gerade zwei Dinge in den Kopf. Einmal, ne, Sokrates, der ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ja nicht ganz zitiert, sondern dieses Nichtwissen. Je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, was es in dem Feld noch zu wissen
genau.
ist, wie viel wir eigentlich noch nicht wissen. Also diese Begrenztheit dessen oder dass es eben auch immer weitergeht.
Das ist so ein bisschen das Grundgefühl, ja.
Und das zeichnet ja eigentlich die große Meisterschaft erst aus, ne? Dass man zugeben kann, wie wenig man eigentlich weiß. Die Menschen, die ihm glauben, sie kommen so langsam in Status Experte zu sein, die haben wahrscheinlich, kratzen sie immer noch an den oberen
Flächen. Ja, ja. Ne?
Das Zweite, was mir in den Sinn gekommen ist, passt vielleicht auch zum Thema, was für viele da draußen wichtig ist.
Jetzt wird deine Verbindung.
Wir wollen alle irgendwie Veränderung. Wo kommt es denn her? Neue Ideen heißt es. Und da kommt ja sehr schnell das Stichwort Innovation rein. Mhm. Und Innovation ist ja nicht unbedingt das etwas Neues erfinden.
Ja.
Sondern bestehende Dinge miteinander verknüpfen. Du hast gesagt, du hast viele Dinge gelernt und dann, nachdem du viele unterschiedliche Dinge wusstest, kommen sie so langsam, puzzeln sie sich wieder zusammen.
Ja.
Ich möchte jetzt gar nicht du hast so viele spannende Themen, die ich alle mit dir beleuchten möchte. Deswegen möchte ich nicht zu lange mich mit deinem Lebenslauf aufhalten.
Ja.
Aber kannst du die Sachen, die ich gerade eben genannt habe, in eine Reihenfolge bringen? Das klang jetzt gerade so wie Mathe, war schon das, die erste Ausbildung, hast aber nichts mitgemacht. Was hast du denn in welcher Reihenfolge gemacht?
Ich bin tatsächlich, meine erste Ausbildung ist Garten- und Landschaftsbau. Haben wir, glaube ich, gar nicht drüber.
Da habe ich gar nicht angefangen.
Haben wir gar nicht angefangen. Also ich war ein unfassbar anstrengender Schüler. Also Schule war für mich nichts. Mein erster Schulabschluss war ein Hauptschulabschluss mit 3,7. Also das war wirklich, das war sehr unerfolgreich. Sehr, sehr unerfolgreich. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt und es hat sich irgendwie so eine Dankbarkeit eingestellt, auch in der Weise, mit Menschen zu arbeiten und Menschen etwas zu vermitteln. Das ist, glaube ich, schon immer so der Drang gewesen. Und Mathe studiert habe ich dann im Zusammenhang der Ausbildung zunächst zum Gymnasiallehrer. Ne? Da musste man einen Bachelor in Mathematik und einen in Religion machen. Das war so der Anfang, also Mathematik und Theologie. Mit dann einem Bachelor of Education, aber dann eben auch mit dem Bachelor Mathematikern fürs gymnasiale Lehramt. Und dann hat die Theologie mich aber wirklich immer weiter fasziniert, weil ich da auch gute Mentoren hatte. Ne? Und das war für mich dann auch wirklich das Erleben. Aber auch parallel hat sich mit 18 eben neben dem akademischen Zweig so ein bisschen der spirituelle Zweig eingestellt. Ich habe Williges Jäger kennengelernt, der mich sehr stark geprägt hat und bin dann in eine spirituelle Praxis gekommen. Ich glaube, dass es war dann, und von Williges, bei Williges habe ich dann erstmal wirklich Zen-Buddhismus gelernt als Praxis. Und dadurch kam dann die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus zunächst praktisch und dann theoretisch, als ich gemerkt habe, dass auch dem Williges eben dieser wirklich Textzugang gefehlt hat. Und dann habe ich mir dafür immer einen Lehrer gesucht. Also es war wie dann so ein Lückenfüllen. Ja? Ich habe dann gemerkt, so, oh, also hier ist was, das fehlt mir noch. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einem wirklich buddhistischen Lehrer gemacht und habe dann auch wirklich akademisch Buddhismus studiert, einem Tempel in Düsseldorf. So, das ist ungefähr die Abfolge. Und die Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse, das ist so das Frischeste. Das ist in den letzten Jahren abgeschlossen, das dazu.
Ach, das sind keine zwei Dinger, sondern das ist
Logotherapie und Existenzanalyse ist eins, ja, ja. Das ist tatsächlich das von der GLE, die Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse.
Okay. Und die Philosophie, wann kam die dazu oder war die?
Die war als Drittfach.
Drittfach, okay.
Ja, ja, war dann auch parallel dabei, aber man kann Theologie auch nicht studieren. Man kriegt dann das sogenannte Philosophikum und es ist dann quasi auch ein Philosophiestudium dabei. Ne? Also ich habe jetzt keinen Bachelor in Philosophie, das würde ich nicht, aber es ist dann schon ein Philosophiestudium, das man dann dabei macht und ich dürfte es auch im Gymnasium unterrichten.
Aber, okay. Sehr spannend. Dann mit der Logotherapie und der Existenzanalyse kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Deswegen parke ich den Gedanken mal einen kurzen Moment. Jetzt sollten wir vielleicht einmal sagen, wie wir beide ins Gespräch gekommen sind. Wir haben nämlich, unsere Kinder teilen die Klasse. Also wir,
richtig.
Sind in der gleichen Klasse und wir haben uns bei so einem netten Sonntagnachmittag mal kennengelernt und haben dann festgestellt, irgendwie passt es. Ich glaube, Düsseldorf war das erste Stichwort und dann fielen noch ganz viele weitere. Und an einem Punkt sind wir eben auch hängen geblieben. Du bist sehr stark auch in der Begleitung von Personen unterwegs.
Ja.
Und bist eben mehr oder weniger Nebenjob oder wie auch immer ähnlich unterwegs wie ich, berätst dann auch schon mal fürs Workshops durch in Unternehmen und da eben auch auf allen Ebenen und gerne auch mal vorstandsnah.
Ja.
Und an der Stelle sind wir sehr, sehr, sehr tief ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, du, das müssen wir hier nochmal mit Mikrofon an vertiefen. Und du hast da den Punkt geprägt oder immer mal wieder durchklingen lassen, das Existential Leadership, das ist, woran du es aufhängst. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur die Wortnähe ist oder wie gut passt Existential Leadership mit der letzten Ausbildung zusammen.
Ja, das ist, also Existential Leadership ist der Zweig der Leadership-Begleitung, Fortbildung und Weiterbildung der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Mhm. Das ist also genau der Zusammenhang.
Okay. Finde ich spannend, weil unter Logotherapie habe ich so Klischee-Denken irgendwie was anderes vor Augen.
Die Sinnstiftung. Ne? Also ich würde es jetzt nochmal, ich würde es gar nicht so in dem deutschen Kontext verorten oder auch so sachlich in der Schule. Was mich sehr stark geprägt hat, ist die Existenzphilosophie dann noch, also von Kierkegaard angefangen über Camus, auch ein bisschen Heidegger, aber der überfordert meistens in der Führungsetage. Aber das als Hintergrund ist es eigentlich, was mich auch in der Begleitung von Menschen prägt.
Ja. Genau. Und dann lass uns doch an der Stelle mal direkt einsteigen. Einfach erfolgreich. Willkommen hier im Einfach erfolgreich Podcast.
Ja.
Was ist es denn für dich, wenn du sagst, Existential Leadership, das geht ja am Ende des Tages, ne, wenn Firmen dich beauftragen oder wenn Menschen zu dir kommen. Sie wollen ja irgendwas, dass sie hinterher das Gefühl haben, ein bisschen erfolgreicher durchs Leben zu laufen. Was ist es denn? Woran machst du es fest, dass deine Kunden, Klienten, ich weiß nicht, wie du sie nennst, das Gefühl haben, ein bisschen erfolgreicher durchs Leben zu laufen?
Ja, das ist das Spannende, dass wir damit halt meist schon anfangen. Die sitzen da und wollen was. Ja, und das ist ja eine spezifische Form in der Welt zu sein. Ja, also ich sitze hier und ich will etwas. Und dann ist die Frage, was will ich denn? Und wer hat mir eigentlich genau mitgeteilt, was ich hier zu wollen habe? Also meistens fangen wir noch eine ganze Ebene drunter an, so ein bisschen mit dem Grundgefühl. Also wie ist es gerade für mich eigentlich da zu sein? Und das ist tatsächlich der Beginn einer jeden Existenzanalyse. Wie bin ich gerade da? Und gerade in den oberen Führungsetagen ist mir da oft die erste Irritation passiert, indem man mir sagt, also ich bin mit dem Auto da. Ja, und dass eben diese grundlegende Gefühlsebene erstmal wirklich angenähert werden muss. Ja, also bin ich da mit einem Grundgefühl, dass es eigentlich gut ist, in der Welt zu sein? Oder bin ich da mit einem Grundgefühl, dass eigentlich immer etwas passieren muss, dass ich gerechtfertigt bin in einer gewissen Weise? Muss ich mich immer rechtfertigen durch Leistung, durch irgendwas, was nach vorne kommt? Und auch die Frage, was denn dann ein erfolgreicheres Dasein sein kann. Es ist natürlich in den unterschiedlichen Ebenen, gerade wenn man in größeren Buden ist, ja, geht man durch obere Management-Ebenen, Vorstandsebenen, dann kommt das mittlere Management und dann arbeite ich mich da durch diese Ebenen durch und dann merke ich, ja, es ist für die Menschen wirklich anders in der Welt zu sein, ob ich jetzt ein Ingenieur bin, ob ich eine Zeichnerin bin, ja, oder ob ich oben im Vorstand sitze. Und gemeinsam zu verstehen, wie denn ein gemeinsames Zusammen in der Welt sein so möglich ist, dass allen Menschen eine lebendige, gewinnbringende Existenz miteinander möglich wird. Ja, und das ist überall wirklich unterschiedlich. Und oftmals muss man gucken, ist denn überhaupt eine angstfreie Existenz gerade möglich? Das wäre für mich so. Also ich gehe dann so durch
Jetzt gehst du ja schon Ja, das, also an der Stelle, wie viele Menschen ist denn bewusst, wie viele Dinge sie tun, weil sie Angst haben und wie gerne
das den, den wenigsten. Aber das ist eben so die untere Motivationsebene. Ist es gut, auf der Welt zu sein, und kann ich eine ansatzweise jetzt direkt angstbefreite Existenz erleben, dass ich nie ganz angstbefreit bin, dass ich eine untergründige Angst vor dem Sterben habe und so, das sei dahingestellt. Aber wie komme ich zur Arbeit? Also ist die Arbeit gekennzeichnet durch eine Angstsituation? Ja? Empfinde ich mich unter Druck? Oder kann ich wirklich, habe ich das Gefühl, ich bin hier als Mensch anerkannt gesehen und darf da sein? Ich darf mich ausdrücken. Ich darf sagen, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich darf sagen, wenn ich etwas anders machen würde. Das ist dann, man nennt es dann Psychological Safety in der Klasse. Teambildung. Ja, aber ist es möglich? Ist eine angstfreie Existenz möglich? Und dann nach der angstfreien Existenz kommt meistens, ist ein gutes Miteinander möglich? Ja, können wir nicht nur angstfrei da sein, sondern können wir angstfrei zusammen sein? Und wenn ein gemeinsames Miteinander möglich ist, kommt danach die Frage, habe ich Raum für mich, auch in dem Miteinander wirklich da zu sein, mich auszudrücken? Und dann ganz so ein bisschen als letztes kommt die große Sinnfrage, warum passiert es hier eigentlich alles, ja? Und teilen wir ein gemeinsames Warum, auf das wir uns ausrichten können? Das ist so ein bisschen, aber das dann wirklich nicht rein logisch durchzugehen oder auf Matrix basiert, sondern als existierender Mensch in dieser Welt. Das ist so ein bisschen das, worum es geht.
Ja, spannend. Es gibt ja dieses Buch von Simon Sinek, Start With Why, wo ich sagen würde, großartig, ja, und in den meisten Fällen auch gut. Es gibt Ausnahmen, wo ich nicht mit einem Warum starten würde, aber jetzt war das Warum, glaube ich, der letzte Punkt in der, in der Reihe. Was ja wahrscheinlich auch Sinn hat. Also mein Beispiel ist da ganz gerne, wenn Menschen zusammenkommen und irgendwie in eine Paarbeziehung gehen oder in ein Teamgefüge gehen. So ein Paar ist immer dann mehr, wenn zwei erwachsene Menschen als Ganzes reinkommen und bereit sind, in was Größeres zu investieren und eben nicht zwei Hälften reinkommen, die ein Ganzes formen, sondern na, wenn dann eins und eins zusammenkommt, dann kommt zwei oder noch mehr raus. Ja. Damit meine ich noch nicht mal unbedingt Kinder. Ja. Sondern dass wirklich dann zwei ganze Entitäten gemeinsam was Größeres ergeben.
Ja.
Ja.
Also bei Simon Sinek, Simon Sinek ist natürlich, ich liebe Amerika, Simon Sinek ist unglaublich amerikanisch und das hat häufig einen sehr emotional ansprechenden Charakter, gerade wenn er predigt, sage ich jetzt mal, auf der Bühne, ja. Das sind so ein bisschen diese Teambuilding-Gurus. Und dieser Satz, start with a why, hat natürlich sehr viel für sich. Aber das Problem, was dann häufig auftaucht, wenn ich mit dem Warum anfange, ist, dass ich ein Warum konstruiere, das am Ende nicht wirklich durchträgt. Warum nicht? Weil es nicht durchlebt worden ist, ja? Weil ich dann häufig aus einer Drucksituation heraus mich wieder auf etwas ausrichte, wo wir dann irgendwann merken, ja, das war es jetzt doch nicht. Und was machen wir, wenn das Warum, das wir meinen, das uns getragen hat, das meistens total funktional ist, ja? Irgendwann nicht mehr trägt. Und das ist dann, ne? Und können wir auch uns gemeinsam in die Augen schauen? Und gemeinsam das Warum für den anderen sein. Das ist ja dann plötzlich eine ganz andere Ebene in der Begegnung, die Simon Sinek, glaube ich, oftmals gar nicht so mitdenkt.
Ja, das stimmt. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das ist so ein allgemein formulierter Satz.
Ja, und genau.
Ich glaube, tatsächlich in der Kommunikation ist das extremst wertvoll. Und der kommt da ja noch mit aus der Marketing-Sicht. Aus der Marketing-Sicht ist das, ja, glaube ich, extremst gut.
Ja.
Und was passiert in solchen Teambuilding-Maßnahmen, wenn sich die Welt nun mal ändert? Dann darf sich das Warum nicht mit ändern, wenn wir diesen Plan da knallhart durchprügeln müssen. Der Teil passt halt nicht zusammen. Und die Aussage, so großartig, wie sie in manchen Kontexten ist, kann halt wie ungefähr keine Aussage Allgemeingültigkeit haben. Ne?
Genau.
Und trotzdem finde ich es spannend, dass es bei dir zum Schluss kommt. Was ist denn das, was die Menschen meistens von dir wollen, wenn sie zu dir kommen und sagen, Daniel, mach mich mal erfolgreicher?
Die kommen selten mit der Aussage, Daniel, mach mich mal erfolgreich. sondern die meisten jetzt in der geistlichen Begleitung, das ist ja eigentlich der Bereich, aus dem ich komme, kommen mit Leid und Schmerz. Und der hat unterschiedliche Intensität. Häufig hat er hohe Intensität. Auch die Führungskräfte kommen mit Leid und Schmerz. Der ist aber häufig anders gelagert, aber die kommen selten mit der Frage, mach mich mal erfolgreich, sondern die kommen, wenn es richtig derbe knirscht. Ja, wenn die merken, entweder hier brennt gerade die Bude, also das ist wie beim Arzt, ja, meistens kommen sie zu spät. manchmal, das lehne ich mittlerweile ab, ist die Sache, ja, McKenzie war da und dann brettern die einmal über die Bude, nehmen alles auseinander, feuern die Hälfte der Gesellschaft und dann merkt man, okay, keiner kann mehr wirklich angstfrei da sein, alles läuft nur noch schief. Und dann kommen solche Typen wie ich, die dann sagen, du, ich habe mal gehört, du kannst denen zuhören und so, jetzt mach mal. Ja? Und dann sage ich, nee, mach jetzt mal bitte selbst, weil das mache ich halt nicht mehr. Aber meistens ist die Grundursache, warum man sich Begleitung sucht, irgendeine Form von Leid und Schmerz und somit eine Form von Leben. Also ich habe selten Menschen, die mich anrufen, weil es ihnen wirklich richtig gut geht gerade. Das wäre mal.
Ja, ich mag das ja auch, mit Menschen zu arbeiten, denen es gut geht und die noch tolle Ideen haben. Also Ressourcencoaching ist auch eine schöne Sache. Ne?
Ja.
Ja, und manchmal geht es halt bei mir tatsächlich auch um wirklich Erweiterungen von Fähigkeiten. Ne? Da sind wir dann im klassischen Trainingsbereich. Da.
Ja.
Da bist du, glaube ich, noch näher am klassischen Leid und Schmerz. Auf der anderen Seite ist die Veränderungsbereitschaft dann mutmaßlich
relativ hoch, ja.
Relativ hoch, ne?
Ja.
Was ist denn deine Vorstellung? Also wenn die Menschen mit Leid und Schmerz kommen, ich vermute mal, dass du dir nicht noch mehr Schmerz in der Welt wünschen oder damit du mehr zu tun hast. Was ist denn deine Vorstellung davon, was du für die Menschen tust?
Das ist spannend. Also ich habe ein gewisses Erleben, das mit der Zeit zu mir gekommen ist. Wenn ich mich in ein tiefes Verhältnis zu mir selbst begebe, also ich versuche wirklich, ich selbst zu sein in einem Moment mit einer tiefgreifenden Wahrnehmung. Ja, also ich nehme mich selbst wahr und verbinde mich mit mir in einer geschlossenen Authentizität und Kongruenz, wie man das nennen könnte. Und ich bin wirklich im Moment und ich bin ganz beim anderen. Es ist nichts anderes da, außer meistens wir zwei. Und dann beginnt der andere zu berichten. Und meine Fähigkeit, mich dann in Beziehung zu setzen zu einer gewissen Tiefe und Ehrlichkeit in mir, ermöglicht der anderen Person in eine Ehrlichkeit zu sich selbst zu finden, die dann einen Raum öffnet. Und das ist so ein bisschen ganz klassisch das, was Carl Rogers vor allem in seinen späten Büchern immer tiefer begriffen und beschrieben hat. Ich weiß da nicht genau, was passiert. Ich weiß nur, es ist heilsam für beide. Ja? Und das ist eine Ebene, die sich mir so in den letzten Jahren eigentlich, also man macht dann diese Fortbildung, klientenzentrierte Interaktion, man übt den therapeutischen Wackeldackel und man meint, man hat das verstanden. Diese Ausbildung habe ich vor 12 Jahren gemacht und dann macht man das eine ganze Zeit und irgendwann merkt man, oh, also da ist noch eine Ebene, die ist in einer Form, die ist uneinholbar. Ja, das kann man nicht machen, aber es geschieht. Es ist ein unverfügbares Geschehen, das unglaublich heilsam sein kann, das aber auch ein bisschen Geschenk ist. Also man kann sich schon dafür öffnen und das ist das, was ich in der Begleitung von Personen tue. Die Praxis der Meditation und Kontemplation hat mir da enorm beigeholfen. Das ist eigentlich für mich die Grundlage, die Praxis der stillen Wahrnehmung dessen, was wirklich da ist. Und das ist halt auch etwas, was ich in Führungskräfte-Coachings wirklich dann gut mit reinbringen kann, weil da häufig dieser ehrliche Kontakt, je nach Teamkultur oder auch Unternehmenskultur, schon lange gar nicht mehr möglich ist. Und wenn man dann wirklich versucht, in den Raum eine Form von Kongruenz und Authentizität zu bringen, die dann schlichtweg die Frage stellt, was ist denn eigentlich wirklich da, wenn wir uns einfach mal ehrlich machen, diesem Moment gegenüber?
Genau. Ja, also ich glaube, dieses Ehrlichmachen, dieses Ehrlichsein zu sich selbst, also ich bin da ganz bei dir, mal Meditation, Kontemplation, das bei dir selbst ankommen, in die Ruhe gehen, wie auch immer wir es nennen, welche Praktik auch immer für Menschen, ne, es ist nicht jeder dafür gemacht, in der Stille zu sitzen, ist schon okay. Das kann ja auch ein Spaziergang oder sonst irgendwas sein.
Ja.
Nur eben diese Ruhe aus in den Kopf reinzubekommen, diese Taktung rauszunehmen. Ich kann mich daran erinnern, als ich selbst noch Führungskraft ganz normal im täglichen Wahnsinn, würde ich heute sagen, war, wenn ich halt jetzt hier irgendwie 15 Minuten Zeit habe, den Termin irgendwie noch zu was auch immer erfolgreich ist, zu einem Abschluss zu bekommen, wo das Ergebnis mir passt, da war ich selten beim anderen, also im Grunde nie.
Ja.
Also da war ich weder bei mir noch beim anderen, sondern immer nur irgendwie wie beim Ziel. Und tatsächlich kann ich sagen, seitdem ich immer öfter in die Ruhe gehe und es bewertungsfrei, das ist ja auch wichtig. Also nicht nur beobachten, was da ist, sondern nicht sofort das Label draufpacken und das ist gut, das ist schlecht, ne? Sondern eben, dass man nicht ins Töpfchen sortieren, sondern erstmal schauen, was es da ist. Und mein Erleben ist auch, weil ich es immer häufiger schaffe, ehrlich mit mir zu sein und bewusst, ne, nicht nur wegzuschauen, sondern bewusst auch die Dinge, die ich früher nicht hätte sehen wollen, wahrzunehmen und zulassen kann, gelingt es Menschen, ja, du hast es gerade Raum öffnen schaffen, sich anzudocken und eben Wege zu finden, dass sie, und dann ist ja völlig egal, was sie mir erzählen, sich selber bewusst werden, was da ist. Wie machst du es mit Führungskräften? Das ist ja nicht das erste durchgetaktete Führungskraft. Ich habe jetzt aber hier, Herr Rummel, wir haben jetzt aber noch 14,5 Minuten, dann müssen wir aber auf den Punkt kommen. So, und jetzt muss der Termin zum Erfolg sein.
Ja, ja.
Wo setzt du da an?
Bei mir. Also das ist tatsächlich, man erlebt ständig in diesen Etagen diese Szene, die bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn so schön beschrieben ist. Und als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Geschwindigkeit. Ja? Und das ist das, was uns allen passiert, wenn wir nicht wissen, wo das Auto steht, fangen wir immer an, schneller zu laufen, obwohl wir gar nicht wissen, wo wir hinrennen sollen. Das ist eine Situation, auf die ich ständig treffe. Mhm. Und dann mit einer gewissen Präsenz. Also ich glaube, das ist so das Geheimnis, mit Präsenz in eine Begegnung zu gehen, die dann einfach in Verbindung bleibt mit sich. Das ist ein Resonanzgeschehen. Und die Wahrnehmung des Momentes braucht Raum. Und so wie wir, ich bin ja nicht alleine, also ich mache das mit einem Partner zusammen, wir haben uns einfach dagegen entschieden, Kontexte weiter zu begleiten, die in diese Hektik fallen. Also wir können diesen Kontexten dann immer noch mal neu ins Bewusstsein rufen. Du, hör mal, das, was hier gerade passiert, ist, glaube ich, nicht das, was in die Richtung führt, für die ihr euch wirklich entschieden habt. Oder ihr habt euch nicht für sie entschieden. Ja, aber wir sind einfach transparent in unserer Methode und merken, dass unsere Methode in spezifischen Kontexten hilft, wenn sie Menschen wirklich in eine neue Lebendigkeit führt. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn wir dann merken, dass es in Richtungen geht, von denen wir dann kein Teil mehr sein wollen auch, ja, dann gehen wir. Es ist dann einfach, dann verlassen wir den Raum. Und das wissen die auch. Ja. Und deswegen klappt es. Das funktioniert ganz gut.
Ja. Jetzt hast du Tom Sawyer schon mit aus der P gebracht. Mhm. Gerade eben hast du schon mal sowas angedeutet wie, ne, dieses die schwäbische Lebensmodell. Schaffst du was, dann hast du was, dann bist du was, dann hast du, ne?
Ja.
Da ist ja dann sehr viel Aktionismus, häufig dann auch blinder Aktionismus mit dabei. Und du hast als Frage in der Vorbereitung das auch so mitgenommen, ne, wenn wir doch so hart arbeiten, passt vielleicht an der Stelle ganz zu, weshalb scheitern wir doch so oft?
Ja, ja.
Also weshalb scheitern wir so oft, auch wenn wir so hart arbeiten? Oder gerade dann, wenn?
Das ist eine Frage, die ich mit reingenommen habe, die jetzt so ein bisschen den Führungskräftekontext verlässt und eigentlich so ein bisschen wirklich in die Begleitung des Menschseins geht. Was ich immer mehr erlebt habe, ist, dass Menschen zu mir kommen, die zum Beispiel 20 Jahre mit unterschiedlichen Therapeuten gegen ihre Depression gekämpft haben. Die landen dann meist bei mir, weil mein Zugang in diesem Sinn auch eben frei ist von Krankenkasse, aber auch von bezahlbaren Sachen. Also ich muss kein Geld nehmen, ich bin diesbezüglich angestellt. Und deswegen landen die dann häufig bei mir. Und meine erste Frage ist, was ist, wenn wir denn damit jetzt gerade einfach einmal aufhören? also gegen die Depression zu kämpfen, weil dadurch, dass ich das ja tue, gebe ich diesen Dingen Energie. Aber ich möchte diesen Bereich nochmal, weil er mir wirklich wichtig ist, das, was wir ja ständig hören von Beratern, Begleitern und Menschen all over the place. Zum Beispiel, wir sollten uns mehr lieben. Ja, also wir sollten mehr Ja zu uns selbst sagen. Und dann versuchen wir das, ja, mit all der Energie, die wir aufbringen können. Und wir scheitern. Warum? Weil es verdammt schwer ist, sich selbst zu lieben. Und weil wir es vielleicht gerade nicht tun, wenn wir es ganz doll anfangen zu versuchen. Das ist dann häufig die schlechte Nachricht. Ja, also alles das, was du, das ist, als würde ich mich versuchen, an meinem Pferdeschwanz aus irgendeinem Sumpf zu ziehen. Und es funktioniert nicht. So, das ist dann die erste schlechte Nachricht. Ich glaube, wir scheitern, weil wir immer wieder die Programme hochfahren, die uns in diese Misere reingebracht haben und versuchen, uns mit diesen Programmen aus der Misere rauszuholen, die uns auch reingebracht haben. Was dann aber passiert, und das ist der Kontext, den ich kontemplativ beschreiben würde. Ich erlebe eine Ebene in mir, die das tut, was ich nicht leisten kann. Also plötzlich ist, wenn ich mich frei mache von diesem Gedanken, dass ich es bin, der lernen muss, sich zu lieben. Heirate dich selbst, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Wir kennen all diese Ratgeberbücher. Wenn ich mich frei mache von diesem Gedanken, dass es an mir liegt, dieser klassisch amerikanische Gedanke, werde ich frei für eine Ebene, die größer ist als ich. Und die ist in mir wirksam. Und die kriegt aber erst dann Raum, wenn ich in diesen Moment und in die Wahrnehmung komme und ihr Platz mache. Und ich kann ihr nur Platz machen, wenn ich frei werde von meinen Projektionen und von diesem ewigen Gedanken, dass ich es bin, der das zu tun hätte. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt.
Dann sind wir doch fast schon wieder am Anfang. Ne? Die sitzen da und wollen was, hast du
gesagt. Ja, genau.
Und dann sind wir relativ schnell da, ne? Wir kennen alle diese Sprüche, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit geht die Energien. Und im Grunde ist es ja so. Tatsächlich weiß ich nicht, wer es ist. Ich würde es jetzt Sokrates hinschreiben, aber das kann auch zuschreiben, es kann auch irgendwie anders gewesen sein. Ne? Verschwende nicht deine Energie in das, was du nicht mehr möchtest, also in den Widerstand, sondern lenke deine Energie in das, was du erschaffen möchtest.
Dann könnte ich ja wieder, das ist der klassische Affirmation-Zeug auch aus Amerika. Dann willst du ja wieder was. Und dann packst du deine Energie und dann meinst du ja wieder, dass du das Werkzeug bist, das es tut. Und es braucht, glaube ich, das hat mir die Auseinandersetzung mit der östlichen Tradition beigebracht, dass hier wirklich das Kernproblem liegt. Und das habe ich tatsächlich, dafür musste ich ins Zen-Kloster, dann wirklich zu lernen, dass das ist hier der Kernstück.
So, jetzt haben wir leider nicht die Möglichkeit, alle unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz ins Zen-Kloster. Ich weiß nicht, wie lange da war es, aber ich sag mal, selbst das können wir leider nicht machen.
Ja.
In schnell zusammengefasst. Also mir geht es gar nicht so sehr. Es gibt häufig diese Gegenpole, ne? Polarität, dieses oder jenes. Und mir geht es gar nicht mehr so sehr darum, das eine ist blöd, das andere ist gut. Deswegen möchte ich nur noch das Gute, sondern mir geht es darum, möglichst die gesamte Bandbreite zu können, damit ich frei wählen kann. Ja. Und mir geht es gar nicht so sehr um, ich lasse das eine los und bringe das andere rein, sondern hey, wie komme ich damit klar, dass ich manchmal einfach, was nehmen wir, ne? Wir wollen abnehmen und dann kaufe ich doch den Schokoriegel. Nein, die gesunden Erdnüsse, wo halt ein bisschen Karamell drumherum ist.
Ja, genau.
Und dass ich dann in solchen Momenten vielleicht doch ein großes Herz mit mir haben kann. Also im Grunde sagst du ja, setz dich erstmal hin, tu gar nichts. Und dann sind wir sehr schnell beim Thema Akzeptanz. Beobachte das Leben und nimm alles so hin, wie es ist. Muss man nicht toll finden, man kann eine Bewertung draufpacken, wenn man was ändern möchte, aber dann sind wir ja schon wieder dabei, was ändern zu wollen. Also setz dich erstmal hin.
Ja.
Und nimm wahr.
Ja.
So, wie lange, ich weiß, dass die Frage falsch ist, aber wie lange müsste ich denn da sitzen, damit was passiert, damit diese Ebene aufgeht, die größer ist als ich selbst?
Wenn du einen guten Begleiter hast, dauert das nicht lange. Also es gibt diesbezüglich tatsächlich eigentümlicherweise Menschen, die können das schneller als andere. Aber es liegt, glaube ich, häufig an der Person, die begleitet. Also das, weil das ein Resonanzgeschehen ist. Also ich kann diese Wahrnehmung übertragen auf die Person, die mit mir ist, in der Form der eigentlichen Akzeptanz dessen, was gerade da ist. Also wenn ich der bin, der gelernt hat, sich als der zu akzeptieren, der gerade da ist, dann kann diese Resonanz überschwingen. Das ist dann nicht Meditation, aber es hat was sehr Kontemplatives, ja. Also dass ich wirklich betrachte, was ist denn gerade da. Wie lang muss ich denn da sitzen? Es gibt da kein Measurement für, ja. Aber ich werde jetzt gleich auch, also nach diesem Gespräch, werde ich eine Meditation im Dom leiten hier in Paderborn. Da sind Menschen mit mir jetzt schon über 2 Jahre auf dem Weg. Und es geht, glaube ich, gar nicht. Wir sind dann wieder in diesem Ding der Quantifizierung. Und dann kommt wieder dieses I should, ja. Ich sollte mehr meditieren, ich sollte mehr... Wow, also immer wenn dieser Moment kommt, stopp.
Ja, natürlich, immer, vor allem immer, wenn es dann ein Kampf wird. Ein Wettkampf, ja, genau. Ob nun gegen wen anders oder fast noch schlimmer gegen uns selbst.
Ja, meistens gegen uns selbst und deshalb gegen was anderes.
Ja, genau, so ist es. Jetzt ist es ja schon so, dass wir beide in einer Welt leben, wo wir, wie soll ich sagen, unser fleischlicher Körper zumindest kann nicht überleben, wenn da nicht ab und an mal Nahrung reinkommt. Ob das dann karamellummantelte Erdnüsse sind oder vielleicht doch ein bisschen mehr Lebens- als Todesmittel. Ja. Die meisten von uns gehen auch dafür arbeiten, dass sie ein Dach über den Kopf haben und damit sie den Kühlschrank vollkriegen. Natürlich, Wohlstandsgesellschaft, viele von uns arbeiten für den 2., 3., 5. Urlaub im Jahr oder was auch immer. Nur am Ende des Tages geht es ja auch darum, hey, irgendwo... Ne, damit ich mir einen Snickers oder auch eine Gurke leisten kann. Beim Supermarkt geht es nicht. Also am Ende des Tages, Akzeptanz, schön und gut, aber am Ende des Tages wird es ja doch darum gehen, irgendwas tun zu können. Ja. Vielleicht mit einer besseren Grundhaltung. Dies mir ermöglicht, mir auch eine Gurke oder eine Tomate zu kaufen. Wie gehst du denn damit um? Dass bei aller Akzeptanz dessen, was ist und nichts tun, nichts erreichen wollen müssen, dass da Sachzwänge dann doch irgendwo mindestens im Hintergrund lauern.
Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis einer kontemplativen Praxis, dass man einfach nur die ganze Zeit nichts tut, sondern man ist anders bei dem, was man tut. Und man bekommt wesentlich früher mit, wenn etwas nicht stimmt. Es ist ja nicht eine Frage, dass ich einfach nur, also gerade ein kontemplativer Weg geschieht nicht auf dem Kissen, ja, sondern er geschieht in auch der Aktion, die ich dem anderen gegenüber zuteil werden lasse. Kontemplative, also wirklich gute kontemplative Wege befinden sich nicht alleine auf dem Kissen selbst. Also die Übung der Kontemplation, so wie ich sie versuche zu vermitteln, ich rate zu 2x20 Minuten am Tag. Aber in dem Moment, wo das wieder ins Leben tritt als ein, das sollte ich jetzt tun und dann tue ich es wieder nicht und dann scheitere ich, dann ist es halt schon wieder nichts, sondern es wird irgendwann einfach zu einer regulären Zeit der Begegnung mit Wirklichkeit. Also so ist es, wie ich das beschreiben würde. Und dann ist es gar nicht etwas, das ich tue, um zu, sondern es ist einfach eine Begegnung mit der Wirklichkeit, die ich mir 2x am Tag vornehme, weil sie sich lohnt.
Ich bin genau bei dir. Dieses, weil sie sich lohnt, ist ja im Grunde auch schon wieder ein Umzug. Aber nicht um den Strich gemacht zu haben, ne? den Streak zu halten. Ich habe jetzt jeden Tag meditiert.
So eine Streak,
Ich mach's, also manchmal passiert es ja dann doch so, dass ich 2 oder 3 Tage eben nicht das getan habe, von dem ich weiß, dass es mir gut tut. Und ich merke es halt daran, dass ich halt in bestimmten Situationen anders reagiere, als ich es mir wünschen würde, wenn ich es unter Kontrolle hätte. Und das kann ich relativ deutlich darauf zurückführen. Gut, klar, manchmal wenig geschlafen, manchmal ein bisschen hungrig oder sonst irgendwas, aber meistens ist es so, dass ich halt anders bei mir bin und deswegen auch, und häufig bin ich dann gar nicht mehr beim anderen.
Ja.
Merke dann allerdings wieder bei mir, dass die andere wieder blöd ist. Wieso? Das war doch schon mal anders.
Ja.
Und merke halt, dass es mir gut tut, wenn ich besser bei mir sein kann, damit ich besser beim anderen sein kann. Und nicht damit ich das kann, sondern weil ich auch mehr aus diesen Begegnungen rausziehe. Da ist schon ein Umzug, aber dieses Umzug, ich krieg's nicht weg, Daniel. Hilf uns das mal zu verstehen, weshalb man es machen möchte, ohne es das Gefühl zu haben, es machen zu müssen.
Das Umzug verschwindet, wenn die Wirklichkeit mir begegnet. Und zwar schlichtweg in der Wirklichkeit. Das ist, also deswegen ist die Zen-Praxis so wenig bereit, philosophisch sich zu vermitteln. Hm. Weil du in der Erfahrung der tiefen Stille deines Wesens die Begegnung mit einem Frieden erfährst, den du so noch nicht erlebt hast. Und dann ist es eben gar nicht ein Umzu, sondern die Wirklichkeit stellt sich dir vor. Und dann erlebst du, dass du die meiste Zeit in projektiven Verhaltensmustern verbracht hast. Und dann ist es nicht einfach etwas, was du wieder tust, um neue projektive Verhaltensmuster drauf zu bauen, sondern du merkst einfach, oh mein Gott, die Wirklichkeit hat schon was für sich.
Genau. Und jetzt kommen, glaube ich, ein paar Dinge zusammen. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass wir die Wirklichkeit häufig nur durch das, also dass wir gewisse Programme abspulen. Ich würde halt auch sagen, wir sehen die wirklich. Es mag eine echte Wirklichkeit geben, so wie sie ist, nur wir sehen sie nicht, weil wir sie schon durch unsere Wahrnehmung gefiltert wahrnehmen, unsere Bewertung draufpacken. Und die Programme, die wir abspulen, sind ja Strategien, die haben sich häufig in Kindertagen, in jugendlichen Tagen, was auch immer, ausgebildet und waren dann erfolgreich. Und wenn wir unter Stress geraten, ist das genau das. Da denken wir ja nicht mehr, sondern da fallen wir in das zurück, was hat mal funktioniert. Und das mag dienlich sein oder mal dienlich in einem bestimmten Kontext gewesen sein, wahrscheinlich nicht in dem Moment, wo wir es abspielen. Und ich merke gerade, ich weiß nicht, wie gut sich dem noch folgen lässt. Ich hatte mich gerade erinnert gefühlt an meine Chemielehrerin, die gesagt hat, Junge, Butter ist eine butterartige Masse. Wenn wir halt eine Tautologie verwendet haben, um Dinge halt mit sich selbst zu erklären. Ich würde gerne jetzt nochmal einen kleinen Schwenk einschlagen, bevor wir uns dann auch schon in Richtung Zielgerade, also die Abschlussfragen begeben. Ja. Ich hatte ja am Anfang gefragt, die Sache mit dem Erfolg, ich stelle die Frage mal anders.
Ja.
Du als Philosoph, ne, das gute Leben, was ist ein gelingendes Leben für dich?
Ein gelingendes Leben ist etwas Unverfügbares. Also ich würde das jetzt einfach mal an einem Beispiel deutlich machen wollen, in aller Kürze. Leonard Cohen ist für mich ein Paradebeispiel eines gelingenden Lebens. Also er hat das wunderbare Lied geschrieben, das auf jeder Hochzeit und spannenderweise jeder Beerdigung gespielt wird. Ja. Halleluja. Und das, wenn man sich so ein bisschen seine Biografie anguckt, ist dieses Lied in 6 Jahren von puren Schmerzen entstanden, die er gerungen hat das Lied hat 186 geschriebene Strophen. So. Er hat 6 Jahre dran geschrieben. Man merkt es auch, dass er manchmal Strophen rauslässt, manchmal reinnimmt, aber 186 Strophen stehen in seinem Notebook, die er ständig geschrieben hat. Er hat an diesem Lied gelitten. Und was war das Ergebnis? Columbia Records hat es abgelehnt, obwohl es vorher das schon gekauft hat. Ja? Und er ist völlig gescheitert mit diesem Lied. An allem, ja, so. Und dann bringt er es raus in so einem Seitenlabel. Also es war alles unerfolgreich. Es war das Erfolgloseste, was sich denken lässt, ja. Und dieses Seitenlabel, es wurde gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich fügen sich aber die Dinge doch zusammen. Und die Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, verweben sich zu etwas, das dann wirklich in Resonanz zur Welt kommt. Und diese Resonanz zur Welt hilft dann wirklich auch Menschen, in einen neuen Kontakt zu kommen. Und um es ganz kurz zu fassen, hat es vielleicht etwas, wo ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen müsste. Lerne zu lieben. Also ich glaube, wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, wenn du gelernt hast, in deinem Leben zu lieben, dann gelingt dein Leben. Und je mehr du das gelernt hast, desto besser gelingt es. Das ist vielleicht die ganz kurze Zusammenfassung. Okay.
Also gelingendes Leben wäre, lerne zu lieben.
Ja.
Ist wahrscheinlich ein komplett anderes Konzept, ne? Es gibt dieses Konzept, das ist so für Männer, 4 Rollen waren es, glaube ich. 4 Rollen sollten gelernt werden können. Lover.
Ja. Das ist das Archetypenkonzept, ne?
Ja, genau. Also Krieger, König
und
der Magician war es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
aber das ist wahrscheinlich was anderes.
Was ich meine, ist, wenn man Dingen wirklich begegnet oder auch Menschen, dann macht man sich häufig ein Bild. Ich habe zum Beispiel das Bild von Hajo. Ja, ich habe ein paar Mal mit dir gesprochen und dann kommt ein Bild in meinem Kopf. Ja. Wenn wir uns jetzt aber länger auseinandersetzen, dann merke ich, das Bild in meinem Kopf ist nicht der Hajo, der da draußen rumläuft, sondern der Hajo, der da draußen rumläuft, ist ein für mich uneinholbares Geheimnis. Ja, ich werde nie ganz erfahren, wer dieser Mensch ist. Aber ich kann Folgendes tun. Ich kann mich für dieses Geheimnis öffnen und somit einen Raum aufmachen, in dem auch dieser Hajo dann plötzlich sein kann und auch merken kann, oh mein Gott, ich habe das Geheimnis, das ich bin, selber nicht begriffen. Ja? Und diese Öffnung für das Geheimnis der Menschen, die mir begegnen, der Welt, die mir begegnet, ist, und eine Anerkennung dieser Uneinholbarkeit, da beginnt für mich das, was ich Liebe nenne. Und wenn ich mich diesem Geheimnis Stück für Stück öffne, dann gelingt mein Leben, weil ich Entwicklung Raum gebe, weil ich Kreativität Raum gebe und weil Menschen auch plötzlich in meiner Gegenwart merken, okay, ich werde ja wirklich gesehen, ich werde wirklich wahrgenommen und nicht nur jemand interessiert sich für mich, sondern oh, also da ist wirklich eine Ansprache möglich, die befreiend wirken kann und unglaublich heilsam. Hm. Damit hat es, glaube ich, was zu tun.
Und dann sind wir ja schon wieder bei dem neugierig bleiben und dem Wissensdurst auf ganz anderer Ebene als ja, ganz genau. Zu Beginn. Ne?
Also das hat Wissensdurst und Neugier hat für mich etwas wirklich mit Liebe zu tun und es ist nirgendwo, glaube ich, so schön formuliert worden wie bei Max Frisch, der Schwebe des Lebendigen. Max Frisch hat einfach festgestellt, also es ist eigentümlich, dass wir über die Menschen, die wir wirklich lieben, am wenigsten sagen können, wer sie eigentlich sind. Ja, wir lieben sie einfach und er schreibt so schön, darin besteht die Liebe, den anderen zu lassen in der Schwebe des Lebendigkeit, in der Schwebe der Lebendigkeit und ihm zu folgen in allen möglichen Entfaltungen, die ihm bevorstehen. Und das ist, glaube ich, wenn ich das mit meiner Umgebung schaffe, wenn ich das mit meinen Kindern kann, wenn ich das mit meinen MitarbeiterInnen kann, wenn es mir gelingt, das Leben in der Schwebe der Lebendigkeit zu lassen, bis zum Schluss und über den Schluss hinaus. Dann gelingt.
Wichtiger Punkt. Apropos über den Schluss hinaus. Es gibt ja die Tradition, dass wir uns, jetzt wo wir dich ein bisschen kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob jeder allen den Gedanken, die hier geäußert wurden, folgen konnte, ein bisschen in die Verwirrung vielleicht, aber auch in die Neugier haben führen lassen. Ich würde ganz gern die Fragen, die ich ungefähr allen stelle, yeah, auch dir jetzt nochmal stellen und bin gespannt auf deine Antworten. Daniel, was weißt du heute und im Rückblick würdest dir wünschen, hättest du vorher schon früher schon mal gerne früher gewusst? Also wenn du die Gelegenheit hättest, einem jüngeren Daniel ja, ein oder zwei Hinweise mit auf den Weg zu geben, was erscheint dir aus heutiger Sicht besonders wertvoll?
Ich würde diesem jüngeren Daniel nichts sagen. Ich wüsste auch nicht, was ich damals gerne gewusst hätte, was nicht heißt, dass ich nichts bereue. Aber meine Unwissenheit, meine damalige Unwissenheit, hat ja zu den Erlebnissen geführt, die ich durchgemacht habe. Und nur durch diese Erlebnisse bin ich der, der jetzt hier sitzt. Und wir stellen uns mal vor, ich hätte all die klugen, ja, nimm das nicht, lass das sein, ja, dann würde ich nicht als der hier sitzen, der ich bin. Und das würde ich gerne, also gerade diesen Approach, er kommt uns auch in etlichen Videos entgegen, What I Wish I Knew When I Was 20. Ich glaube gar nicht, dass es eine inhaltliche Sache geben könnte. Also ich würde mir nichts sagen. Und es gibt Dinge, die ich bereue, aber es gibt nichts, was ich mir sagen würde. Und es gibt auch nichts, was ich gewünscht hätte zu wissen mit 20. Ja.
Nein. Also ich, für mich ist immer so entscheidend, die Sache, mit dem ich bereue nichts, kann ich, glaube ich, auch so sagen. Aus heutiger Sicht hätte ich in bestimmten Situationen anders handeln wollen. Kann ich auch sagen, ja. Nur damals hatte ich halt die Information, die ich heute habe, auch noch nicht. Und vor dem Hintergrund würde ich wahrscheinlich in vielen Situationen oder es sind die Situationen, wo ich ein großes Herz mit mir haben darf, ne, wo ich dann eben ja, doch das Snickers und nicht die Gurke, ja, genau, genommen habe. Aber auch, hey, auch das ist, ne?
Und das ist, okay, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, warum ich sagen würde, hab da eher ein großes Herz, als dass du sagst, hättest du das doch gewusst. Und ich habe eben nicht gesagt, dass ich nichts bereue. Ich bereue Dinge. Aber es gibt nichts, was ich mir hätte gerne sagen wollen.
Okay, na, spannend. Und du hast ja schon durchklingen lassen, wie viele Dinge du nicht nur gelesen und gelernt dir angeeignet hast, sondern auch noch zitieren kannst. Es gibt so, ich denke ja viel in Kalendersprüchen. Mhm. Es muss nicht ein Kalenderspruch sein, es kann auch ein Buch sein, es kann auch irgendwas sein, was eine echte Person, die sonst niemand kennt, dein Großvater oder die Grundschullehrerin oder wer auch immer, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Aha-Erlebnisse. So 1, 2, 3 sind Hinzen Aha-Erlebnisse, wo du sagst, da hat es Klick gemacht, da ist der Groschen gefallen, das hat mein Leben nachhaltig verändert. 3 solcher Erkenntnisse.
Oder meine Begegnung mit Williges Jäger. Also ich war mit 19 ein ziemliches Wrack. Ja, also ich hatte keine einfache Kindheit. Ich hatte auch eine ziemlich schlimme Jugend und war physisch und körperlich so hinüber, wie ich noch nie, auch heute nicht war. Und vor mir stand ein 63-jähriger Mann in voller Gesundheit. Und es war der Mensch, der zum ersten Mal wirklich da war. Das war mir vorher noch nie passiert. Ja, ich bin mit 19 Jahren zum ersten Mal einem Menschen begegnet, der tatsächlich präsent war, der mich angeguckt hat. Ich habe das sofort gemerkt und ich habe gesagt, du, was auch immer du getan hast, bring es mir bitte bei. Was hat er dann getan? Ja, also das war so ein bisschen der Initiationsritus. Aber auch vorher, was mich sehr stark geprägt hat, 3 Jahre davor waren Dinge, die auch was mit dem zu tun hatten, wie ich dann da war mit 19 Jahren und Williges getroffen habe. Ich war im Tresor in Berlin und habe eine Nacht durchgetanzt und Techno verstanden. Und das hat mir eine Form von Transzendenz vermittelt und auch von Einheitserfahrung und von Transzendenz erleben. So sehr mir die auch in manchen Ecken dann nicht gut getan hat. Aber das war für mich ein wesentliches Erlebnis, dass ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so gebunden bin an diesen kleinen Körper, wie mir das manchmal so vorschwebt. Und das hat mir so eine Perspektive eröffnet von heilsamen Ausweg. Und der Moment, in dem ich zum ersten Mal die Dunkle Nacht von Johannes von Kreuz gelesen habe. Weil das war dann einfach ein Schrifttext, wo ich gemerkt habe, dass der wirklich von der anderen Seite kommt. Ja? Das hat ein Mensch geschrieben. Und weil ein Mensch das geschrieben hat, ist ein erlösender geistlicher Weg möglich. Und diese Dinge sind dann tatsächlich zusammengekommen bei mir. Das waren vielleicht so 3 Dinge.
Die dunkle Nacht?
Die dunkle Nacht, ja. De Noche Oscurna von Juan de la Cruz, Johannes von Kreuz, heißt der gute Mann. Mittelalterlicher Schriftsteller.
Okay.
Spanischer Herkunft.
Kann ich, also häufig werden Sachen gesagt, wo ich das Gefühl habe, mitreden zu können. Naja, gut. Ist ja bald Urlaub, da kann ich noch was auf die Leseliste setzen. Okay. Und jetzt ist es ja so, Erfolg ist für jeden irgendwie was anderes. Wir haben auch alle irgendwie eine Idee, aber wenn wir es aufschreiben sollen, dann wussten wir es gerade eben noch, was für uns erfolgreich heißt. Und häufig ist es ja schon so, dass es Menschen gibt, die aus unserer Sicht zumindest in gewissen Aspekten das Leben, wo wir sagen, okay, wenn wir das hätten, wären wir erfolgreich. Jetzt haben wir genug über dein Denken und erstmal nur hier sein und beobachten gehört. Nur wenn du 3 so Personen nennen könntest, die, wo du sagst, einfach erfolgreich, kann ich einen Haken dran machen. Wer wäre das für dich?
3 Personen, die ich als erfolgreich anerkennen würde, meinst du?
Ich mag ja auch das einfach im einfach erfolgreich. Weil erfolgreich, ja. Ne, woran machen wir es fest? Am
in einfach erfolgreich. mein geistlicher Begleiter Benedikt ist ein Eremit, der lebt im Wald. Ich verrate jetzt nicht wo. Aber das ist wirklich eine in sich erlöste Person. Und ich glaube, das ist, der hat keine Firma, keinen Betrieb. Ja. Der hat lange, war er Abt des Klosters in Jerusalem, aber der hat ein Leben, das so rund ist. Ja. Frère Roger hat Thésée gegründet, eine Communauté in Burgund, wo ich jetzt hinfahre im Urlaub mit meiner Familie. Frère Roger ist leider schon tot, aber der wollte das alles gar nicht. Ja. Der ist mit dem Fahrrad im Zweiten Weltkrieg nach Frankreich gefahren und hat sich auf einem Hof niedergelassen. Und 10 Jahre später waren Hunderttausende von Jugendlichen jedes Jahr in Thésée, ohne dass er es wollte, ja. Okay. Das war tatsächlich. Und ich würde jetzt sagen, ganz intuitiv, Leonard Cohen. Man schaue sich wirklich diese Biografie hat mich jetzt wirklich nochmal geprägt, weil sie, glaube ich, so eine existenzielle, säkulare Übersetzung geistlichen Lebens ist. Finde ich großartig. Ja. Drei Personen, das waren drei.
Gut. Danke dir, Daniel. Die Frage ist noch relativ neu, aber vielleicht gerade bei dir, der du ja schon viel gelernt hast, aber auch so neugierig bist. Was lernst du gerade, nicht weil du es lernen musst, sondern weil es dich interessiert? Also, ja, woran arbeitest du gerade gedanklich und findest noch Räume, die du betreten möchtest?
Woran ich gerade gedanklich arbeite, ich schreibe gerade wieder ein Buch, das nennt sich Der Weg der Liebe. Das baut ein bisschen darauf auf. Also wenn man, ich war ja viel in Japan und in Japan gibt es immer den Do. Also wir kennen vielleicht Kyodo, das ist der Weg des Bogens, aber man kann auch den Weg des Tees gehen. Und wenn man mal in Japan war, merkt man, was das heißt. Menschen vervollkommnen eine Fähigkeit, die dann den Weg ist, der Weg des Lebens, der Schönheit in die Welt bringt. Und das hat für die ein sehr existenziell auch erlösenden Aspekt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, also man kann das dann lernen, man vervollkommnet das Bogenschießen zum Beispiel. Aber kann man eben auch den Weg der Liebe gehen? Ist es möglich? Kann man das formulieren und sich wirklich die Liebe als Kunst so sehr zu eigen versuchen zu machen, dass sie dann wirklich als Weg beschreibbar und erlebbar wird? Das ist etwas, wo ich gerade dran arbeite.
Man kann den Weg der Liebe gehen, sehr gut. Dann erzähl uns doch mal, was wäre denn der Weg zu dir, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, der Daniel, ist ja spannend, was er da gesagt hat. Oder ich würde auch gerne mal verstehen, was er da alles so gesagt hat. Wo finden wir dich? Was ist denn der gute Weg zu dir?
Ich habe mal gehört, dass das eigentlich kniggemäßig gar nicht so Standard ist, aber wenn man meinen Namen bei Google eingibt, reicht das relativ schnell. Also in den ersten 2, 3 Hits findet man verschiedene Kontaktmöglichkeiten zu meiner Person und einfach eine Mail schreiben. Das reicht tatsächlich und ich bin tatsächlich in verschiedenen Begleit- und Einsatzbereichen.
Okay.
Gerne. Also ich antworte relativ schnell. Das ist manchmal dann sehr kurz, aber...
Okay, sehr schön. Danke dir. So, und jetzt sind wir ja im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem einen Rezept. Nein, ich habe verstanden, es gibt nicht das eine Rezept.
Ja.
Und vielleicht hast du selber sogar mehrere. Aber wenn du dein Rezept für ein einfach-erfolgreiches Leben in 1 bis 2 Sätzen formulieren könntest, je kürzer, desto besser. Wie würde es denn dann lauten?
Nimm wahr, was ist und bejahe es innerlich und versuche in dir Kontakt zu kriegen mit diesem tiefen inneren Frieden, der in jedem von uns lebt und hör dem zu und lass dich von ihm in die Welt führen. Und dann gelingt das Leben.
Okay, Daniel, dann danke ich dir doch soweit. Das ist jetzt der Moment, wo du Fragen beantworten kannst, die ich dir gar nicht gestellt habe. Vielleicht hast du noch eine Botschaft, die du ganz gerne raus in die Welt geben würdest, die du mitgeben möchtest. Die letzten Worte, die du an unser Publikum heute richten möchtest, wie könnten die lauten?
Ah, die letzten Worte, das ist eine, das hört sich immer so nach Tod und Sterben an. Und ich glaube, das ist tatsächlich, will ich damit enden? Weiß ich gar nicht. Ich habe sehr, sehr viel Sterbebegleitung gemacht und ich habe das Leben von sterbenden Menschen gelernt. Und da bekommt man wirklich beigebracht, was wirklich wesentlich ist. Und vielleicht kann das das Wesentliche sein. Also lernt zu lieben. Das ist etwas, was mir wirklich sterbende Menschen beigebracht haben, weil die wenigsten in den letzten Tagen und Wochen wirklich bereuen, nicht mehr Geld verdient zu haben, sondern wirklich nicht in einer liebevollen Beziehung zu ihren Kindern gelebt zu haben, nicht in einer liebevollen Beziehung zu wem auch immer gelebt zu haben. Und sich da auf den Weg zu machen, ich glaube, das ist auch das Geheimnis eines gelingenden Lebens. Aber das ist auch nur, ich bin ja 42, was weiß ich denn?
Ja, mal schauen, was du mit 84 sagst.
Treffen wir uns dann wieder hier. Das machen wir.
Genau. Lern zu lieben, das ist doch schöne Worte. Dann danke ich dir doch ganz herzlich für deine Zeit, für deine tiefen Einsichten und wünsche dir alles Gute auf dem Weg der Liebe und bleib einfach erfolgreich, genauso wie
ihr. Ja,
danke.
Ich gebe mein Bestes. Ajo, danke fürs Dasein mit dir.
Ciao. Das war es schon wieder für heute. Der Einfach Erfolgreich Podcast.